Mein Name ist Dieter Sieg, ich bin Storyteller und ich arbeite zusammen mit
Jasmin. Ich bin Jungunternehmerin, wie der Dieter mich ja so nett bezeichnet hat. Letztes Mal habe ich dazu ja ein bisschen erzählt. Darum fände ich es ganz nett, wenn der Dieter dieses Mal ein bisschen vom Storytelling tellen würde.
Ja, vom Dieter, vom Storytelling, du denn so? Wir tellen ja. Also die ganze Zeit sagen wir, erzählen wir Geschichten. Und die handeln ja alle von der digitalen Welt. Also wir versuchen sozusagen eine Übersetzung zwischen der realen Welt und der digitalen Welt zu finden, immer wieder so einen Abgleich zu machen zwischen dem, was uns täglich umgibt, wo man der eine oder andere schon das andere Gespräch mit seinen Freunden oder Bekannten geführt hat, aber auch vielleicht beruflich mit Fachleuten geführt hat, einfach mal hier und da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder auch um so Diskussionen anzuschieben. Das finde ich super spannend. Das ist unsere fünfte Folge. Yay, die fünfte Folge. Die fünfte Folge von Gänse und Milch. Und ihr hört unseren Podcast und wir freuen uns sehr, dass ihr auch Lust habt, die fünfte Folge zu hören. Unser Thema heute ist?
Social Media im weitesten Sinne.
Naja, ja. Ja, mal gucken, wie weit und wie eng, werden wir noch sehen.
Ja.
Du hast eine Menge recherchiert. Wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten und da sind schon für mich ein paar Sachen rausgekommen, die ich gesagt habe, will ich erst gar nicht wissen. Das musst du alles im Podcast erzählen. Ja, fang mal los. Was hast du rausgefunden?
Ja, was habe ich rausgefunden? Also letztendlich geht es ja immer wieder um die Fragestellung, wer sind wir im Netz und wie viel hat das mit unserem tatsächlichen Selbst zu tun? Ist das gut für uns? Inwiefern werden wir fremdbestimmt? Was macht das mit uns in dem System, in dem wir leben, einer Demokratie? Sind wir in der digitalen Welt, sind wir demokratische Bürger? Funktioniert das demokratisch? Mit welchen Risiken ist das verbunden? Was muss man da transparent machen? Und worum geht es eigentlich? Das waren so die Fragestellungen. Wie viele Gefahren liegen da drin? Welche Risiken liegen da drin? Für mich, für dich, für unsere Kinder? Welche Verantwortung liegt da auch drin? Für uns, für die Politik, für Tech-Konzerne? Das waren eigentlich so die Fragestellungen, die da so im Raum standen.
Ja, also ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Das kann ja auch jeder relativ einfach nachvollziehen. Aber täglich werden ungefähr 1,6 Milliarden Leute mit Social Media erreicht. Also nur mit Facebook und Twitter zum Beispiel.
Ja, und wenn wir von EU-Bürgern sprechen, dann sind wir rund 450 Millionen.
Ja, auf den Schlag. Ne? Ja, also keine Tageszeitung, egal in welcher Landessprache, erreicht so viele Menschen auf Schlag.
Ja, und vor allen Dingen dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade Leute unter 49 und noch mehr die unter 20-Jährigen das Netz als primäre Informationsquelle nutzen.
Ja, und nicht nur das. Also ich merke das ja an den Kindern. Da ist es halt auch vor allen Dingen Entertainment. Das ist vor allen Dingen Unterhaltung. Ne? Für die Kinder ist es einfach nur eine Art von Fernsehgucken oder von Hörbüchern. So. Also sich unterhalten lassen, sich berieseln lassen.
Ja, und von Glücksspielen, ne?
Ja, das, ja, auch.
Weil Pling Pling und hier, du musst mal die Push-Nachrichten einstellen und dann wirst du auch immer informiert und du wirst sofort informiert, nicht deine Freunde wissen das zuerst oder du weißt es zeitgleich mit deinen Freunden. Also es wird da ja ein Kanal geschaffen, in dem ich einerseits meine sensibelsten Daten eingebe, die auch im Nachgang analysiert werden, die dafür genutzt werden, um mich mit Content und Werbung zu bespielen. Und das Ganze ist für mich nicht transparent als Nutzer, schon gar nicht für junge Leute. Und ich widme dem auch meine kostbare Lebenszeit.
Ja, das stimmt. Das ist auch mein Empfinden. Aber es ist auch so, was ich so erlebt habe, auch im Studium, auch in Zusammenarbeit mit Digitalagenturen, ne, die wir so, oder Leuten, Unternehmern aus dem digitalen Business, die so da sind, da gibt's immer so eine Tech-Erotik. Hast du das auch so empfunden? So nach dem Motto, was kann man alles mit Social Media machen? Also was kann man alles machen, um Leuten, also nicht nur irgendwie irgendwie Stories auf Insta bauen oder so, sondern was kann man generell machen und wie kann man die Leute am geilsten abholen und erreichen, um denen irgendwas zu
verkaufen? Ja, da bin ich gar genau auch eher bei geil und nicht erotisch. Also muss ich schon echt sagen.
Also du meinst, das noch ein drüber.
Es ist, ja, weil es ist eher so ein elektrisierendes, ich weiß mehr als die anderen und kann besser manipulieren. Eher, als dass ich jemanden verführe und den mitnehme auf die Reise und der das eventuell auch gut findet und informiert ist über das, was passiert.
Ja, ja.
Genau, das ist ja diese Problemstellung, die dahinter steckt.
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auf Instagram, ist ja ein OMR, ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, kommt aus Hamburg, Online-Marketing Rockstars, ganz große Bude, Philipp Westermeier, unser persönlicher, wie soll ich sagen, in Digital-Internet-Papst, der immer so irgendwie den Zustand des deutschen Internets zum Besten gibt und so, hat sich das so auf die Fahne geschrieben, nämlich auch mal sehr bewundert für sein Tun an vielen Stellen, weil er so engagiert unterwegs ist und auch viele Lanzen gebrochen hat für das Digitale und wir sind ja eigentlich große Fans davon. Aber ich habe jetzt auf Instagram sowas gesehen, da haben wir so junge Mitarbeiter, weißt du, die man normalerweise bei Friday for Future oder so sehen würde, ne? Die jetzt, wo wir wissen, alle die neuen FDP-Wähler sind. Entschuldigung, ist bestimmt falsch, ist bestimmt falsch. Ich tut mir leid, ich bin jetzt hier, das ist Bashing, das ist blöd. Und die machen dann so eine Art Dance, die dancen wie in so einem Pole-Dance, ja, vor der Kamera im Hintergrund, irgendein so Hinterhof, irgendwas in Hamburg zu sehen und dann zeigen sie mit dem Finger irgendwo hin und dann werden dann so Sachen eingeblendet, was man alles machen kann und ob wir das auch schon alle können und wissen und ob wir das nicht bei OMR irgendwie lernen wollen. So, das,
Begehrlichkeiten wecken.
Ja, und auch so dieses, was du schon gesagt hast, also ich weiß das besser als ihr. Und jetzt lerne ich nur noch irgendeine Tech-Geschichte, was man auf Social Media oder mit E-Mail-Marketing oder sonst was irgendwie machen kann, wo ich den Leuten auf den Ballig springe. Um denen das, ne? Um
das. Ja, ich meine, worum geht es tatsächlich? Womit verdienen die Leute ihr Geld? Die systematisieren algorithmusbasiert Daten, die wir eingeben, permanent. Wir wissen überhaupt nicht, wie das Ganze klassifiziert wird. Letztendlich verdienen die ihr Geld mit der Werbung.
Ja.
Und das darf man nicht vergessen. Also das ist nicht so, wie dass die das machen aus Nettigkeit oder karitative Zwecke dahinter stecken oder irgendwelche Demokratiebewegungen, die am besten überall auf der Welt implementiert werden sollen. Da ist jetzt kein netter Gedanke dabei, sondern Kohle.
Ja gut, darin ist ja prinzipiell, also Sachen zu verkaufen ist ja erstmal nicht verkehrt.
Nein, ist nicht verkehrt. Man muss es sich nur bewusst machen. Man darf nicht das eine mit dem anderen verwechseln.
Genau, also es ist dieses, ja, es hat so ein Heimlichkeitsanschein immer, ne? Also dass die machen das und wir wissen nicht, wie sie es machen, aber sie kommen immer zu uns auf den Schoß gekrochen.
Der springende Punkt ist der und da wird es für mich ein bisschen tricky. Wir haben ja nun mal diese Datenschutzgesetze. Wir wollen uns da auch als ganz große Datenschützer aufspielen und machen in Brüssel mit Steuergeld finanzierte Abgeordneten Gesetze und dahinter steckt aber ja auch, wer da ganz groß mitspielt, der Lobbyismus eben dieser großen Tech-Konzerne. Mhm. Und die hängen da voll mit drinne und versuchen Einfluss zu nehmen. Finde ich auch okay, aber der Grad an Intransparenz an der Stelle, der wird irgendwo auch gefährlich. Und dass er gefährlich wird, immer wieder, das sieht man an Dingen wie zum Beispiel dem Sturm aufs Kapitol, wo auch sich Gruppierungen vorher im Netz zusammengefunden haben.
Auf Social Media.
Ja, oder eben in Myanmar, wo zum Beispiel ein ganzes ein Genozid passiert an Rohingya. Mhm. Und da sind 25.000 Menschen massakriert worden, Frauen vergewaltigt worden, Menschen vertrieben worden. Und vorher wird da einfach übers Militär massiv eine Kampagne gestartet, um sowas durchzusetzen. Also das nimmt einfach Formen an, die meiner Meinung nach dann auch irgendwo reguliert werden müssen.
Meinst du, glaubst du, dass unsere Regierung einfach aus diesem Grund, weil sie die Chance haben, Einfluss zu nehmen oder vermuten, Einfluss nehmen zu können, dass es aus diesem Grund keine ernsthafte Reglementierung bei Social-Media-Plattformen gibt? Weil das, was ich eben auch so rausgefunden habe, an vielen Stellen funktionieren ja die ganzen Social-Media, das ist völlig Wurst, welche. Die funktionieren, das sind vollautomatische Softwareapparate. Mhm. Ne, die sind darauf eingestellt, alle Prozesse, die entstehen können, vollautomatisch abzuregeln.
Ja.
Es gibt ja bei diesen Facebook-Leaks, von dieser jungen Frau, die das da vor 2 Jahren oder was ich, hat sie das doch rausgehauen. Da waren allen Talkshows. Zum Beispiel, da ging es dann darum, dass in vielen Ländern, in denen die, was weiß ich, auch eine eigene Schrift zum Beispiel haben oder so, da gibt es alle Regeln, die Facebook zu sagen hat, nur auf Englisch. Also die gibt es halt nicht in Landessprache. Mhm. So, da können die Leute zwar Facebook benutzen, aber keiner kann damit umgehen, weil die nicht in der Lage sind, Englisch zu sprechen oder Englisch zu lesen. Mhm. Das finde ich total crazy. Und Facebook hat dann so, da haben sie, ich glaube, Mittlerer Osten und Asien irgendwie so eine bestimmte, die haben das in Regionen geclustert. Und da haben die das gezeigt, da ist ein Büro, da sind 6 Leute zuständig. 6 für, weiß ich nicht, 500 Millionen Menschen oder 800 Millionen Menschen sind die zuständig. Und die sind natürlich nicht in der Lage, personell irgendwas zu wuchten. Und wenn irgendeiner sagt, ja, wir müssen jetzt Upload-Filter haben, was man ja irgendwie jetzt befunden hat, dass es so laufen soll, dann kann man sich vorstellen, was das für ein gehirnamputierter Blödsinn sein muss. Ne, weil das ist diese Plattformen sind nicht dafür gemacht, zu regulieren, sondern die sind nur dafür da, damit der Kanal auf offen gestellt wird.
Naja, ich meine, wie funktioniert ein Algorithmus? Der basiert sich ja auf vorgegebene Datensätze und klassifiziert dann, lernt ja in dem Sinne dazu, aber das Ganze ist ja durchaus steuerbar. Die Frage ist ja nur, warum machen wir das nicht? Warum ist uns eigentlich der Content egal, ob es Hass ist, ob es Gewalt ist oder ob es schöne Inhalte, die gibt's ja durchaus auch in der Welt. Warum kriegen die seltener diese Sichtbarkeit hin, wie die negativen Dinge? Genau das ist ja der Punkt, weil Leute einfach eingeben in diese Social-Media-Kanäle, wenn sie sich Luft machen wollen und wenn sie mit irgendwas unzufrieden sind. Da wird wieder dieser vermeintliche Schutz von erstmal Anonymität, ich kann ja im Netz meine Meinung sagen und ich werde da schon irgendwelche finden, die genauso gesinnt sind wie ich selber. Das wird ja komplett benutzt. Also ein Algorithmus, der hat ja kein Wertesystem wie wir Menschen. Und das darf man nicht vergessen. Es ist hochrational. Das hat seine Berechtigung und man sieht ja auch mit welcher Effizienz. Aber da steckt halt gefährliches Potenzial drin.
Ja, das finde ich auch. Also ich habe auch so Sachen mir angeguckt, zum Beispiel über Instagram. Gab es eine Instagram-Story, die ich mir angeschaut habe. Wie sich Instagram aufgebaut hat, wie der entwickelt hat, bevor Mark Zuckerberg das gekauft hat, wie man das dann weiterentwickelt hat und so weiter. Und dass es quasi zu einer kompletten eigenen Welt aufgebaut worden ist, die halt auch, wo die Abbildungen alle Instagrammable sein müssen, wo es klare Regeln gibt, wie Bilder oder Videos auszusehen haben.
Ja, das ist ja dieses Hook-System, ne?
Also, wo man sozusagen versucht, eine Welt vorzuleben in Bildern, die es gar nicht gibt.
Ja.
Ne, wo man das alles plant, wie das aussehen soll, damit das, also da ist nichts echt, nichts ist live, es ist alles nur Hochglanz, also das normale Leben auf shiny Gold gedreht.
Ja, das ist ja ähnlich, als wenn so eine Fußballergattin, natürlich gleich auch Model, ihre Social-Media-Kanäle dazu benutzt, zu sagen, ach, auch ich kenne Bodyshaming, auch ich kenne schlechte Tage und ich fühle mich auch nicht immer gut.
Ja, Grunddepression zwischen 2 Latte Macchiato.
Ja, genau. Ja. Wir sind alle gleich und ich bin zwar 1000-mal schöner als du, aber ich möchte jetzt auch noch eine Prise Mitleid. Dankeschön. Ja. Und funktioniert, ne?
Die sind so scheiße. Das ist unglaublich.
Ja, es ist eigentlich, also ich finde es immer wieder witzig. Also ich amüsiere mich echt darüber. Aber traurig finde ich gleichzeitig, dass das echt funktioniert, dass so viele Leute voll drauf abgehen und anspringen da drauf, dass die das nicht durchschauen. Also wir brauchen echt mehr Kompetenz in dem Bereich.
Ja, wir brauchen mehr Kompetenz, aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen Behütung. Ne? Also das ist das, was wir, ja, was du eigentlich gesagt hast, also die fragt, man könnte ja die Plattform dazu zwingen, ich will ja mal ein Land zu brechen hier, Mark Zuckerberg schon zum 2. Mal gesagt, dass er alle Dienste abstellen würde in Europa.
Ja.
Ganz ehrlich, Mark Keule, hörst du mich? Ja, stell's ab. Los, duck dich weg, du Heini. Los, mach die Kacke aus. Mach sie mal aus. Und dann gucken wir mal, ob du auf die Mücken verzichten willst. Mach's doch einfach mal. Los, frag mich, ruf mich an und mach's. Penner.
Schweigeminute?
Schweigeminute. Oder? Ich krieg einen Kragen bei. Es ist so birnig. Es gibt ja so eine Anti-Insta-App, ne? Habe ich schon drüber gesprochen, ist BeReal. Da werden jetzt alle User irgendwie zur gleichen Zeit aufgefordert, innerhalb von 2 Minuten ein BeReal zu drehen. Dann müssen die Frontkamera und die Rückseitenkamera jetzt zusammen an. Das macht irgendwie die Software, glaube ich. Ich habe es noch nicht live gemacht. Und dann haust du halt dein Reel raus, was du gerade machst. Also wo du gerade irgendwie am Start bist und ob du in der Dusche bist oder dir irgendwie, keine Ahnung, scheiße
aber aussieht. Aber ist es nicht genauso gaga?
Ja, natürlich ist es genauso gaga, weil die Leute werden damit halt mega unter Druck gesetzt, weil wenn du da bist, dann muss es ja immer alles geil sein, weil wir sind ja von Insta gewohnt. Also musst du sozusagen innerlich immer darauf vorbereitet sein, wenn du nicht so locker bist, dass du sagst, es ist mir egal. Na, aber es gibt ja viele Leute, die viel zu verkniffen sind, waren sie schon immer. Weil jeder will irgendwie gut aussehen oder möchte
ja,
nicht
so blöd schön dann. Ist die Welt halt auch nicht
ja, aber
immer.
Ja, dann musst du halt irgendwie dich unter Druck setzen. Das ist doch mega behämmert, ne?
Ja, unter Druck setzen ist halt immer Mist. Ist total Mist.
Dann kannst du halt noch ein Late machen, also wenn du es nicht geschissen kriegst, real zu sein, dann machst du ein Late. Ein Late ist halt wie ein Instagram-Post.
Wow.
Na, da kannst du dann
also
auch,
gleich mal den Markt komplett abgegriffen.
Ja, ja, da kannst du halt auch hinterher alles einstellen. Sieht hinterher alles geil aus. Ah. Aber das ist dann eben nicht mehr real. Nee. Das ist zwar für die Sache watscht es das ab, aber ich denke mal, da wird sich dann das wirklich möglicherweise halbwegs reale mit dem komplett gestylten irgendwie, aber Hauptsache man ist dabei, ne?
Ja.
Das ist ja dann auch immer
ja, du musst dabei sein, ne? Du darfst ja nichts verpassen, das ist ja schon mal ganz wichtig, schon gar nichts Neues.
Nee.
Einmal, damit du so im Zeitgeist bleibst und in einer Linie mit deinen Freunden auch so bist, du musst ja auf dem gleichen Level sein, weil ansonsten entweder du bist in oder du bist out, das ist eine ganz einfache Geschichte.
Ja.
Und gleichzeitig müssen ja auch immer wieder, ich bin sowas von out.
Out, die out.
Ja, aber macht nichts. Wir sind die Outsider. Ist auch
die
gut.
Outsider.
Der Breakfast Club.
Das ist ja der Podcast für junggebliebene 35er, Sesselpuper und Ariel und Prielwascher.
Genau.
Ja, oder vielleicht für altgewordene 20-Jährige.
Ja, aber der springende Punkt ist ja, dass was uns ja auch immer wieder an diese Social-Media-Kanäle bindet. Die haben ja genug Tricks und Kniffe entwickelt, um immer wieder direkt unser Belohnungszentrum im Gehirn, was echt eine komplexe Struktur ist, anzusprechen. Und da brauchen wir immer Neues.
Mhm.
Und dieses immer Neues, das ist halt so wunderbar klassifiziert worden. Also die nutzen halt wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse.
Du studierst ja nebenbei auch noch Wirtschaftspsychologie.
Ne? Ja, Psychologie grundständig.
So, also reden wir hier mit der richtigen Frau Doktor?
Nee, hör.
Angehenden.
Nee. Das will
Diplompsychologin, eher nicht. Was auch immer. Und wie siehst du denn das so? Was macht das mit uns auf Dauer?
Naja, im Prinzip, wenn man sich anguckt, was gehört zu so einem Suchtverhalten dazu? Das ist einmal das Verhalten, das beeinflusst wird, vor allen Dingen auch, wenn ich das nicht bekomme, was ich begehre.
Mhm.
Und das sind ja alles so Punkte, die im Prinzip damit loslegen, wenn ich so einen Social-Media-Kanal habe. Ich weiß ja, ich habe vorher auch ganz gut gelebt ohne das Ding und fand das dann auf einmal, ach, das macht ja Spaß, das ist ja nett. Und weil es so spaßig ist und so nett, mache ich es halt öfter. So, und es entwickelt sich darüber ein Verhalten. So, vorher war es nice to have, auf einmal habe ich ein gewisses Verhalten. Und das geht über in Automatismen. Und irgendwann ist es so weit, dass das Letzte, bevor ich dann abends ins Bett gehe, nochmal das Handy ist, die Social-Media-Kanäle checken, ist nochmal eine neue Nachricht drin, habe ich irgendwas verpasst, wie auch immer. Und am nächsten Morgen, was ist das Erste, was ich mache? Ich nehme es mir wieder. Das heißt, mein ganzer Tag, das Erste, was ich mache und das Letzte, was ich tue.
Das waren früher die Zigaretten.
Ja. Ja, genau. Ja. In den 60er Jahren war das ja auch so. Also in jedem
so
Film.
So alt bin ich doch noch gar nicht.
Ja, aber da war es ja wirklich so. Überall wurde geraucht. Da hast du dein Kind ja halt nebenher gestillt, so nach dem Motto schon fast.
Im Bett, ja, letzte, bevor man einschlafen. Und morgens nach dem Aufstehen.
Ey, ist bis heute auch irgendwie sexy, oder? Wenn man sich die alten Filme anguckt.
Ja, es sieht halt cool aus und ich habe auch immer gerne geraucht, aber es ist halt so, man kann halt auch irgendwie draußen Hundescheiße fressen. Es kommt völlig das Gleiche raus.
Ja, aber
also es ist einfach nicht gut für einen, das will ich sagen. Und deswegen muss man das irgendwann mal lassen.
Genau, aber tatsächlich, und das sagt ja sagen die ja auch, also Leute, ihr seid auch eigenverantwortlich. Und da stellt sich wieder die Frage, da schließt sich auch schon wieder ein bisschen der Kreis. In der Demokratie ist man auch selber in der Pflicht. Nur das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen. So müssen wir im Prinzip aufwachsen. Und auch die Bildungspolitik, ich muss da immer wieder drauf zu sprechen kommen, leider, ist da in der Verpflichtung. Also wir erleben jetzt hier einfach eine Wahnsinnsrevolution mit der Digitalisierung. Das kann man doch nicht einfach so mal geschehen lassen.
Nee. Also es ist halt auch, ich finde auch, das ist ein affenartiges Tempo. Also es ist auch cool, irgendwie diese neuen Sachen neu entstehen zu sagen. Ich war aber bei Clubhouse am Anfang dabei. Ich habe das Konzept immer noch nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es auch eine coole Idee, aber ich bin auf die App gekommen und dann fing mich an, Leute irgendwie ungefragt anzusabbeln in allen Sprachen. Und das ist mir irgendwie auf den Sack gegangen. Da bin ich irgendwie nicht drauf klargekommen. Also ich bin ja ein kommunikativer Typ, behaupte ich einfach mal, aber das... Da habe ich mich einfach nicht mit wohlgefühlt. So, das war so, wie als wenn du in einem Fahrstuhl mit 25 Leuten stehst und alle fangen zu sammeln an und, ja, reden mit
sind
dir.
Sind wir wieder dabei, dass es auch so eine tolle Instanz gibt, die nennt sich irgendwie Bauchgefühl oder siebter Sinn oder wie auch immer. Den dürfen wir nicht ignorieren. Der ist wichtig, den sollten wir eher entwickeln.
Ja, das ist schon so. Bestimmt, also es ist ein Format, was bestimmt für einige Leute echt gut funktioniert, aber ich habe es für mich befunden. Also ich fand es am Anfang echt klasse, aber ich habe es für mich gefunden, dass das für meine Altersgruppe, also für meinen Seelenheil irgendwie funktioniert Clubhouse nicht so richtig gut.
Das muss ich auch gut, das ist ja, es ist ja ein Angebot, ne?
Und ja, natürlich.
Angebote, aber es gibt sind da, um sie anzunehmen oder auch nicht.
Es gibt ja viele Sachen. Also was ich halt auch spannend finde, ist, wenn man die ganzen Social Media Angebote, die es so gibt, also bis hin zu Be Real und was da noch alles auf uns zukommt. TikTok war ja mal neu, ist es nicht mehr, ist genauso arriviert mittlerweile wie Instagram.
Darfst du nur meinen Kindern nicht sagen, bitte.
Ja. Egal. Ist halt mittlerweile was ganz Normales, was alle kennen, alle nutzen. Aber jetzt haben wir eben eine neue Geschichte wieder am Start, die auch schon wieder nicht mehr ganz neu ist, sondern die das ist wieder so eine Welle, die gerade über Deutschland läuft. Be Real. Wer weiß, was da noch weiteres so kommt. Ne? Also was ich halt gut finden würde, ist, wenn die Politik, die ja für Rahmengesetzgebung zuständig ist in Deutschland, das auch dann tut. Und das auch in Europa. Aber jetzt hast du hast ja zu den Europäischen, um nochmal da zurückzuführen, weil da brauche ich nochmal deinen Input jetzt. Du hast ja erzählt, wie das so mit der Gesetzesfindung und Entwicklung in der EU bezüglich Social Media so läuft. Erzähl doch mal.
Ja, im Prinzip versucht man ja eine Regulierung herzustellen über DSA und DMA. Und einmal geht es darum, gerade so ein Hate Speech und Hetze im Netz zu regulieren, dass die Unternehmen dagegen angehen müssen.
Also die Postings auf Social Media, egal welcher Form.
Genau, denen ist das ja erstmal egal. Ne? Hauptsache, es kommen genug Leute und nutzen das. Und die können genug Werbung ausspielen. Was anderes interessiert die nicht. Aber die haben ja schon scheinbar erkannt, wahrscheinlich aus Reputationsgründen, dass sie sich dem auch irgendwie widmen müssen. Also arbeiten da schon mit, haben aber auch ihre Lobbyisten schön sitzen in Brüssel, die da fleißig mitreden wollen. Und dann gibt es noch dieses DMA, beschäftigt sich mit den eigenen Produkten, die bevorzugt werden. Auch das soll eigentlich reguliert werden, auch dass man als Nutzer vorinstallierte Apps und so weiter durchaus löschen kann. Ja, wie gesagt, der Lobbyismus ist da ziemlich stark. Also wir sind da mit Google irgendwie bei rund 6 Millionen im Jahr und die drei stärksten Tech-Unternehmen, die sind so stark wie die ganze Automobilindustrie. Also da kann man sich mal, was Lobbyismus angeht, und da kann man sich mal vor Augen führen, wie wichtig denen das zu sein scheint, Einfluss zu nehmen eben auf diese Gesetzgebung. Und das ist ja auch nur eine Instanz. Wir können die besten Gesetze haben, aber Gesetze sind im Prinzip bedruckte Seiten und nicht mehr. Die müssen auch durchgesetzt werden. Ja. Und die Tech-Konzerne sitzen alle in Irland, sitzen komischerweise alle an irgendeinem Ort zusammen in den Docks in, weiß ich nicht wo, in Port Arlington ist dann, ach Dublin, genau. Und in Port Arlington ist dann so ein Datenschutz-Office. Okay. irgendwo im Hinterland. Mittlerweile haben die auch eine Dependance in Dublin, aber das kann tatsächlich nicht ernst genommen werden, was die da machen, und die greifen ja auch nicht durch. Und auch wenn man da einmal so eine Sanktion gegen Twitter von 450 Millionen verhängt, das ist im Verhältnis zu dem, was die an Umsätzen und Gewinne machen, natürlich Pipifax. Das, ich kann verstehen, dass man solche Summen auch nicht aus der Luft greifen kann. Aber man kann auch Gesetze dafür machen, dass die in Relation zum Umsatz stehen. Ne? Ja. Also das könnte man durchaus auch machen. Bringt aber sowieso alles nichts, wenn Irland das nicht durchsetzt. Und da müssen irgendwelche Vorteile für Irland sein, dass sie es nicht tun. Und dabei ist das im Prinzip die letzte Stelle, die verhindert, dass all unsere Daten, die wir da täglich produzieren, in Milliardenhöhe hinterher nach Amerika fließen und da klassifiziert werden.
Das ist schon schräg, ne? Also man kann, wenn man das irgendwie rückschließt, also da einfach nur eine kausale Kette herstellt, die man zwar so nicht beweisen kann, aber die irgendwie doch naheliegend ist, dann ist es doch so, dass am Ende ein Haufen Geld dafür bezahlt wird, dass alles so bleibt, wie es ist, dass eine vollautomatische Software, funktionierende Plattformen gibt, die alles zulassen und jede Scheiße mitmachen, und weil damit Geld verdient wird.
Ja,
und auch die Werbebranche läuft ja damit rund.
Komplett.
Wenn das jetzt irgendwie alles geändert wird, dann würden ja hier auch unsere Digitalagenturen oder Leute, die mit digitaler Werbung versuchen, Geld zu verdienen, die werden ja dann auch gekniffen und müssten sich umstellen.
Also die müssten erstmal neue Software entwickeln, natürlich. Wenn das Gesetz wäre, müssten die ja dafür Sorge tragen, dass das umgesetzt wird. Ich meine, das ist in anderen Unternehmen auch so. Da gibt es ein neues Gesetz und dann gibt es eine Auflage und dann gibt es einen Zeitraum X, der ist definiert. Und in dem Zeitraum muss ein Unternehmen das umsetzen, weil sonst ist es einfach nicht rechtskonform. Funktioniert an der Stelle irgendwie mal nicht gut, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese Verschleierungstaktiken, diese Intransparenz, also das ist eigentlich das, womit ich am meisten Probleme habe. Ich bin ein Bürger eines demokratischen Landes und ich habe ein Recht auf Auskunft. Und es kann nicht sein, dass wir keine Transparenz kriegen, was mit unseren Daten passiert, wohin die gehen, wie die archiviert werden, wie die klassifiziert werden.
Verstehe, ja.
Was ist denn, wenn ich, weil ich, was weiß ich, gerade ein Buch, was ich mir aber ganz analog gekauft habe, was mich auf irgendein Thema bringt, dann fange ich an, im Netz zu dem Thema zu recherchieren, nur weil ich das Buch gekauft habe, nicht weil ich irgendwie Special Interest an irgendwas habe normalerweise. Das wird aber gleich als irgendein Special Interest klassifiziert und geht so weiter. Und auf einmal bekomme ich diesen Content ausgespielt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, diese digitale Welt ist genauso wie unsere eigene Wahrnehmung ja komplett unterschiedlich für jeden einzelnen Menschen. Und jeder bekommt auch einen anderen Content ausgespielt.
Naja, User-Generated Content.
Genau. Und das basiert ja eben auf den von mir vorher eingegebenen Daten. Und ob das zu mir passt oder nicht, oder ob das mit meinen wirklichen Bedürfnissen oder Überzeugungen zusammenhängt, das möchte ich ja manchmal vielleicht ganz gerne abgleichen können, oder? Und normalerweise sind die verpflichtet und tun es aber nicht. Innerhalb eines Monats müsste Facebook beispielsweise offenlegen, wie meine Daten da gespeichert werden und wohin sie dann auch gehen. Und sie tun es einfach nicht.
Sie machen, was sie wollen. Ne?
Sie machen, was sie wollen.
Ja, das ist schon echt immer wieder starker Tobak. Also was mich dabei immer so anpestet, ist, dass unsere Regierung nichts macht. Also die sind bei Straftaten sowieso, also kann sein, das wird in Zukunft besser, schauen wir mal. Bis runter zu Hate Speech.
Ja.
Ne, da ist dann alles dabei, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, die haben sich im Internet organisiert, da kommt das immer erst hinterher raus, vorher weiß das immer keiner. Also es ist nicht so, dass das vielleicht keiner nicht weiß, aber es wissen nicht viele. Also bei uns sind viele, was das angeht, die das professionell zu begucken haben, habe ich immer das Gefühl, die sind einfach nicht gut aufgestellt, muss man einfach mal so sagen. Also wenn du verlangst, das muss mehr gelernt werden, das stimmt, aber wenn der Staat, also an der Stelle schon nichts macht, also entweder es ist Inkompetenz, ne, bis hin zur Dummheit, oder ist Methode dahinter.
Ja, natürlich ist Methode dahinter. Also ich bitte dich, das ist ja wohl absolut ja, mega, glaub, mega logisch.
Ich glaube immer noch, das ist Gute im Menschen. Ne?
Ja, 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 aber da ist schon Methodik dahinter, weil ansonsten wäre es ja nicht so, dass zum Beispiel in Brüssel genau die Leute, die vorher Abgeordnete waren, also wirklich in höchsten politischen Kreisen, auf einmal als Lobbyisten abgeworben werden. Von den Tech-Konzernen. Ja. Also ich verstehe nicht, warum man da zum Beispiel nicht sagt, ey, sorry, aber wenn du Abgeordneter bist, du wirst von Steuergeldern bezahlt, mein Lieber, dann kannst du einfach für die nächsten 3 oder 5 Jahre nicht Lobbyist für einen Tech-Giganten werden. Das geht einfach nicht. Dafür könnte man auch ein Gesetz schaffen.
Ja, aber das haben wir ja in Deutschland auch. Wir haben das ja jetzt gesehen. Während der Corona-Krise, diese Maskengeschichte, ne, dann haben wir Politiker gesehen, die irgendwie Drogen genommen haben, irgendwie auf dem Breitscheidplatz gekauft haben.
Normale Menschen.
Ganz normale Leute, aber da ist halt nicht viel unternommen worden.
Also was nicht heißt, dass normale Menschen Drogen nehmen, bitte nicht falsch verstehen. Nicht,
also ihr müsst es nicht machen, ihr könnt es machen.
Die da.
Ja. Aber das fand ich jetzt so enorm. Und wenn du so Sachen siehst, wie was ich, Peter Altmaier, der irgendwie unsere Solarindustrie zerlegt hat, und ich mich mal frage, oder jetzt hier vor Herr Schröder, der sich offensichtlich moralisch, also mindestens aus meiner Sicht moralisch und schon länger falsch verhalten hat, dass da nicht so richtig was unternommen worden ist. Also nicht irgendwas, du sagst, okay, wir können jetzt Herrn Schröder nicht ans Bein pinkeln, der hat alles richtig gemacht, er wird noch ein bisschen faltiger, das ist alles ganz toll, da freuen wir uns auch alle. So, das bleibt halt, wie es ist, und der ist reich, sag ich mal, und hat genügend Knete und kann machen, was er will und so. Toll für ihn, freut mich. Aber ich habe auch noch keinen Abgeordneten, und das beziehe ich jetzt erstmal nur auf unseren Bundestag, wir müssen nicht zum Landtag oder was weiß ich, noch nach Brüssel schauen, da hätte ja auch irgendeiner in irgendeiner Fraktion aufstehen können und sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal ein Gesetz. Na? So, und wir verlangen Folgendes. Das dürfen die so und so nicht tun, 10 Jahre lang nicht das und das, die kriegen die ganze Kohle. Das dürfen wir nicht machen, wenn wir solche Ämter innehaben und so. Da ist keiner aufgestanden.
Ja,
keiner.
Da gibt's so einen schönen Spruch, Dieter. Weißt du, wie der heißt?
Ja.
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Weil jeder davon ausgeht, wahrscheinlich in diesem politischen Etablissement, dass sie selber mal ganz schnell irgendwo in der gleichen Position sitzen könnten. Und da ist man dann doch irgendwie
ein
Bruder-Schwester-Verein.
Das mag sein. Ich finde das eben auch ganz schön fadenscheinig. Also bei den Politikern ist es ja so, wenn du irgendwo hin willst, du bist im Bundestag oder auch im Landtag oder so, dann musst du ja erstmal einen Haufen Sachen im Mund genommen haben und ganz viele Popos geküsst haben, damit du überhaupt dahin kommst. Verstehst du? Du musst dich erstmal so ein bisschen zum Kumpel oder Kumpeline. Du musst dir erstmal zeigen, dass du bereit bist.
Vom Bückling zum Treter sozusagen.
Nee, das muss ja noch nicht mal der Treter sein, aber du musst erstmal zeigen, dass du bereit bist, Popos zu küssen und dann sagen, okay, der hat genug Popos geküsst, jetzt machen wir ihn mal, dass wir ihm die Popos. Also das ist so mein Empfinden, dass es ganz oft so läuft. Also, wie wollen wir denn in der Politik wahrhaftige Leute haben, die für sowas eintreten? Das ist nicht so, dass es das gar nicht gibt. Aber ich vermisse das schon ganz schön, muss ich sagen.
Ja, ja.
Ne, weil du musst erstmal, du brauchst die Orts
Verbände,
die müssen dich unterstützen. Das heißt, die Popos musst du erstmal alle küssen oder irgendwas im Mund nehmen. Dann vielleicht zum Land oder zum Bund oder zum Kreis. Und jedes Mal musst du diese Nummer machen. Bevor du überhaupt an einen Stuhl kommst, an dem irgendwelche Entscheidungen stattfinden.
Das ist ja immer wieder der Punkt, wo wir davon sprechen, dass Politiker dann im Prinzip geplante Karrieristen sind.
Ich habe da auch kein Problem mit, wenn sie es dann gut machen.
Ja.
Ne? Nur, wenn ich dann so Leute sehe, die dann den Bundestag verlassen, nachdem sie irgendwie 800.000 Euro für irgendwelche Massendeals gekriegt haben. Oder ich würde auch gerne zum Beispiel mal irgendwie nachverfolgen, worum Peter Altmaier in den nächsten 2, 3 Jahren bleibt. Also was der so macht, ne, nachdem wir diese ganze Scheiße verzapft haben. Oder Andi Scheuer oder so. Und dann würde ich denen gerne mal irgendwie den Hintern von denen ableuchten lassen von der Steuerfahndung. So wie sie das hier gerade bei Donald Trump gemacht haben. Dass er das FBI reinmarschiert und sagt, zeig mir her den Scheiß. Mach mal, los, Hose runter. Andi, du bist doch jetzt raus aus dem Scheiß. Oder hier Peter Altmaier, ne, nimm mal den dicken Bauch beiseite, zeig mal her den Scheiß. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Da würde ja der Staat mal zeigen, dass er die Aufgaben auch wirklich ernst nimmt.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Transparenz
aber
letztendlich. Sowohl für Individualbürger, ne, dass man das Recht hat, einfach die Transparenz abzuverlangen, also Recht auf Auskunft. Ja. Und auf der anderen Seite, dass wir auch, also ich möchte es echt nicht von jedem wissen, aber ich denke schon.
Lieber nicht.
Nee, also oftmals lieber weniger als mehr tatsächlich. Aber es muss schon auch eine nachvollziehbare Auskunftspflicht für Menschen geben, die ihr Hab und Gut und alles mögliche schicke Autos, weiß ich nicht was, Klamotte, aus Steuergeldern finanzieren.
Ja, ja gut, aber das ist vielleicht Wunsch. Vielleicht kommt irgendwann einmal um die Ecke und sagt, ich habe eine gute Idee. Ja, im Moment sind wir aber total moralisch in Deutschland. Ne? Also noch vor Corona war es so, scheißegal, wie viele Kinderhände dafür geblutet haben. Hauptsache, wir haben alle noch einen Euro mehr Umsatz gemacht, der noch Steuern verursacht. Mhm. Wo wir irgendwie alle sagen, oh schick, ey, affengeil, komm, mach mal weiter. Schick mir den Scheiß aus Fernost oder bring mal das Gas von da oder mach mal hier oder mach mal da. Das war uns alles recht. Und jetzt im Moment ist ja alles moralisch. Genau. Na, aber ich wünschte mal, dass die Leute, die jetzt irgendwie so diese Fingerpointing-Kacke machen, machen wir auch gerade. Ne? Aber
ja, wir bedienen uns der gleichen Mechanismen.
Dieser Fingerpointing-Scheiß, dass die dann auch mal diese Mechanismen auf sich selber anwenden würden, das fände ich echt gut.
Das ist ja ein großer Unmut im Moment in der Gesellschaft. Tatsächlich kann ich auch verstehen, dass es da viel Unmut gibt. Kann ich auch persönlich bestätigen, habe ich auch an diversen Stellen. Trotzdem ist immer noch die Frage, wie gehe ich damit um? Und wie mache ich diesem Unmut Luft? Tut das jemandem weh? Hetze ich da irgendjemanden absichtlich, weil ich bin auf den besonders wütend oder so? Oder gibt es da auch klare Statuten, die auch kontrolliert werden? Mhm. Und die gibt's einfach zu wenig. Und darum können da Hetzkampagnen, Hasskampagnen, Hate Speech, wie auch immer, im Netz verbreitet werden und wirklich Psychen auch angreifen und zerstören.
Also ich habe jetzt letztens neben einem meiner Söhne gesessen und der hat mir auf dem Handy mal gezeigt, was er sich also anguckt. Ne? Der ist immer nur auf YouTube unterwegs und guckt sich also einen derartigen Blech an. Jo. Also das ist derartig mini behämmert. Das ist unfassbar. Unfassbarer Blech.
Zeit totschlagen, aber...
Aber so im Wischverfahren, weißt du, so im Scrollverfahren, ja. 3 Sekunden bis 20 Sekunden, wirklich nur, derartiger Schwachsinn.
Machen meine Kinder genauso. Oh. Die reißen irgendwelche TikToks, die sowieso nur ein paar Sekunden lang sind, an und nicht mal
die die haben ja auch immer irgendwie eine Message, weißt du, die nehmen ja noch was auf. Wenn du denen irgendwas fragst und plötzlich haben die zu irgendwas eine Meinung und sagen, deine Ehre, ich sag, was für eine Ehre, Alter, deine Weizenehre oder deine Roggenehre oder so ein Scheiß erzählst
du. Wird bei dir auch so gesprochen.
Unbelievable, ja. Echt. Okay. Und dann habe ich mir das so angeguckt. Ich war auch ganz dankbar, dass er das mit mir geteilt hat. Ne? Da war ich eigentlich ganz froh drüber. Und dann hatten wir letztens irgendwie, da hatten die Geburtstag und dann waren sie mit ihren Kumpels unterwegs und dann sind wir noch in Hannover hier so ein, ja, wie heißt das noch hier? Dingsbums Room, wo man hier sich...
Escape Room.
Ja, danke. Mhm. Dieser Mumpen, das interessiert mich auch ganz toll. Aber egal, die Jungs da rein, die haben echt mega Spaß gehabt und so. Und dann haben wir abends noch einen tollen Film zusammen geguckt. Und alles super. So, und dann irgendwie ab ins Bett. Ne? So. Und dann habe ich meine Frau und ich noch ein Glas Wein getrunken und so unterhalten. Und dann sind so 2, 2,5 Stunden vergangen. Und dann kommen hier in die Zimmer rein, sitzen ja und bimmeln irgendwie auf YouTube sich durch. Mhm. Und dann habe ich eine Mittelraster gekriegt. Sag mal, was ist denn hier los, ey? Ist hier King Kong oder was? Was soll denn der Mist? So haben wir nicht den ganzen Tag lang das durchgezogen. Und so haben wir erstmal alles so ein bisschen ermittelt. Ich bin immer nicht so ein Fan davon. Die müssen auch eigene Fehler machen dürfen. Die müssen auch eigene Erfahrungen machen dürfen. Dazu gehört auch Dinge mal bis zum Brechen irgendwie zu machen.
Genau.
Und dann haben die so 6 an dem Tag irgendwie oder an dem nächsten Tag oder war das irgendwie 6 Stunden YouTube geguckt. Hm. Und ich sag, das geht nicht mehr. Ich sag, Handys zu mir. Na? So, die nimmt immer zur Schule. Und wenn er zur Schule wiederkommt, das ist meine.
Also ich glaube, wenn ich das sagen würde, das wäre so, als würde ich sagen, leg deine Hand auf den Tisch, ich hole mal das Bein.
Ja, das wäre mir egal. Das ist mir voll egal. Ich habe es ja auch noch anders gemacht. Also das, ich habe mal mir was angeguckt, auch wie man das mit den Kindern macht. Die sind noch nicht so super alt. Und da wurde im Grunde genommen empfohlen, okay, das sind deine Handys. Und das kommunizierst du auch so. Und du stellst ihnen die zur Verfügung. Das heißt, du hast auch immer die Chance, die einzusammeln, wenn du das willst. Ihr habt alles für umsonst, alles für lau, aber es ist mein Handy. Und so habe ich das gemacht. Ich sage, meine Handys zu mir. Ich sage, wenn ihr reif seid, dann probieren wir das nochmal. Vielleicht erst, wenn ihr ein Jahr älter seid. Ich sage,
Ja. Jetzt? Nö, wie ist es?
Jetzt spielen sie Dungeon and Dragon, also quasi live. Also dieses Roleplay mit Buch und Figuren und Würfeln.
Ja, super.
Haben sie mit angefangen.
Super.
Ja, aber die wollen halt entertained werden.
Ja.
Und wenn es keine.
Es zielt ja komplett darauf ab.
Und wenn es keine sozusagen passives Entertainment gibt, den das Internet verursacht, dann wird halt aktiv selber entertained.
Ja.
Was ich auch gut finde. Es gibt mir auch, das nervt mich auch so. Ne? Also man hat dann Kinder und ich liebe die über alles. Aber so dieses Erziehung durch Reibung, das nervt.
Ja, natürlich. Aber anders geht's nicht.
Wofür wollte ich die eigentlich? Dass ich jetzt dauernd irgendwie den Servo spielen muss?
Du musst ja einen Grund haben, alt zu werden.
Ich keinen Bock drauf. Das ist eh voll übel. Naja, aber egal.
Dieses Schicksal teilst du mit allen Eltern.
Ja, also Leute, ne? Peace. Liebe geht raus an alle Eltern.
Genau.
Ja, egal. Es ist so. Ne? Und da war ich total geflasht, dass die sich 6 Stunden da, und ich hätte die auch noch bis Mitternacht da braten lassen können.
Aber ist dir das noch nie so gegangen, wenn du am Handy bist, dass du auf einmal wieder hochguckst und denkst, Alter, jetzt sind hier irgendwie 2 Stunden vergangen und ich wollte in der Zeit eigentlich was anderes machen?
Ja, schon richtig.
Also ich finde
was ich
selber, mein Zeitgefühl geht mir oft ab.
Ja, aber ich habe dann auch über das, was dann auch so Effekte wie Social Media und YouTube, sobald du commenten kannst, ist es ja Social Media. Sobald du commenten kannst, geht es ja um Community.
Ja.
Und die interessieren sich natürlich für Videospiele und all so Sachen. Und dann sagt dann mein Sohn, ich glaube, ich werde YouTuber.
Mhm.
Ich sage, okay, was heißt das denn? Ja, dann machst du so, die machst du hier, dann machst du da und da verdient man auch einen Haufen Geld. Ich sage, hast du schon mal irgendeinen von den Willis gesehen, der 40 ist? Nur mal so.
Mhm.
Ist das aufgefallen?
Ja, doch, da gibt es schon ein paar.
Ja, ein paar. Aber nicht die meisten.
Nö.
Die meisten sind irgendwie jünger als 20 und dann aufwärts bis 30. Und dann wird es nachher eng. So sei. Und dann kommt noch dazu, ich sage, wenn du das machst und du willst deine Fans auch überhalten, ne, dann bist du 7 Tage die Woche am Start mit dem Kram. Und diese Videos, die hier machen, die sind nicht in 5 Minuten erzeugt.
Nein.
Das heißt, die haben den ganzen Tag worken die an ihrem Content, um den hinzukriegen. Das musst du 7 Tage die Woche machen.
Ja.
Ich sage, ich habe auch einen harten Job bisweilen im Medienbereich. Und das macht auch saumäßig Spaß. Aber ich habe auch noch die Chance zu sagen, so heute mache ich es nicht. Na, heute ist frei. Heute mache ich was mit meinen Kindern. Oder heute gehe ich Fahrrad fahren. Oder heute gehe ich einen Berg hoch. Oder springe einen Berg runter. Oder was auch immer. Das kann ich alles noch machen. Die Jungs können das gar nicht. Die kommen von dieser scheiß Konsole, an der die arbeiten, nicht weg. Die machen das 7 Tage die Woche. Volle Pulle. Und dann immer mit der Angst im Nacken. Die müssen ihre Leute halten, weil sonst brechen die Werbeverträge weg. Und sie verdienen am Ende kein Geld mehr. Und ganz ehrlich, wenn du 40, 45 bist und kannst sagen, ich bin 20 Jahre YouTuber gewesen, hast dann irgendwie einen grauen Zauselbart, irgendwie geht langsam los, ne? Und du bist ja doch nicht mehr so fresh, ne? Und
die Sachen sind alle
abgenudelt. Ich sage, ganz
dann musst
ehrlich,
du im Prinzip das Format ändern, glaube ich.
Ja, vielleicht. Ja. Musst du dann in die Tagesschau gehen. Vom YouTuber zum Tagesschau-Sprecher.
Ja, das wird es auch irgendwann geben, wer weiß.
Ja, vielleicht. Also ich hab den Jungs das gesagt, da sollen sie mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? So und dann waren wir, was ich auch noch spannend. Meine Frau und die Jungs beim Kinderarzt. Turnustermin, ne? Wie Werkstatt Auto, so, ne? Musste hin,
Inspektion.
Ne? Impfen und Schnimpfen und Schnumpfen gegen Masern oder Mumps oder keine Ahnung, kleineren Kopf oder größeren Kopf, was auch immer. Und dann sagte der Arzt zum Thema Medienkonsum ganz unaufgefordert, also 3 Stunden Medienkonsum ist eine 3 in der Schule. 2 Stunden Medienkonsum ist eine 2 in der Schule. 6 Stunden Medienkonsum. Das fand ich. Und da habe ich echt geguckt wie die Uhus, ne? Weil das wollen sie nämlich auch nicht.
Natürlich wollen sie das nicht.
Also
und wir
nicht
wissen ja alle, dass es Auswirkungen hat.
Ja.
Ne? Also auf unsere Psyche, auf unsere Konzentration, auf die Aufmerksamkeitsspanne. Das ist ja auch mittlerweile alles schon hinlänglich bewiesen, dass es gerade mit der Aufmerksamkeit und der Konzentration schon was macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Zeitgeist und es gilt immer ja, einen noblen Weg zu finden, so den goldenen Mittelweg. Es gehört dazu, es ist ein tolles Instrument. Ich finde es nach wie vor ein tolles Instrument. Aber alles, was man macht, hat immer, ne, 2 Seiten der Medaille. Eine gute und schlechte oder eine, die im Licht, eine, die im Schatten ist. Und beide wollen in alle Entscheidungen, die man trifft, implementiert werden. Und da man nicht immer alle Perspektiven auf eine Sache vor jeder Entscheidung durchdenken kann, muss es da einfach Regeln geben.
Ja. Sag mal, was ist eigentlich deine Lieblings-Social-Media-Plattform? So viel Begeisterung.
Ich würde sagen, wenn dann eher Instagram, weil es schnell mal ein Bild angucken ist.
Und hübsche Sachen angucken.
Ja, genau. Oder dass man, damit kann ich mich auch gut mal ablenken mit schönen Bildern. Also ich bin schon ein visueller Mensch. Also ich mag gerne visuell schöne Dinge sehen. Die holen mich dann auch mal aus irgendeinem Tief raus. Aber ich möchte dann auch einen Punkt setzen. So, nettes Bild, Punkt, Feierabend. Ich will nicht dann von Pontius zu Pilatus kommen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade und das ist tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung. Ich möchte nicht irgendwann, wenn hier meine Bildschirmzeit mir ausgewertet wird, einmal wöchentlich da stehen haben, dass ich 8 Stunden auf Social Media war.
Verstehe. Meine Lieblings-Social Media Plattform ist Facebook, weil ich da eigentlich nie bin.
Das ist ein gutes Argument.
Also ich muss
dann habe ich viele andere.
Da gibt's eine Menge Leute, wenn es gibt ja auch diese Aufforderung, delete Facebook. Na, da soll ja auch jeder seinen Account wegflexen. Ich bin halt, das ist die erste Plattform, auf der ich war und irgendwie bin ich zimperlich, mich da wegzumachen, weil es da ganz viele Leute gibt, die ich nirgendwo anders
aber
habe.
Aber du scheinst da ja so einen speziellen Gram zu haben. Der rekrutiert sich woraus?
Was meinst du jetzt?
Ja, so Facebook kam mir jetzt hier in dem Podcast so ein bisschen rüber, als hast du da...
Nee. Was ich generell bei allen, oder das größte, oder ein großes Problem, was ich bei vielen Social Media Plattformen persönlich habe, ist, dass es viele Dinge marginalisiert. Das geht mir unfassbar auf den Keks. Da kommen Sachen, die wirklich wichtig sind und die ich auch cool finde, dass sie da abgebildet werden, was ich irgendein Missstand in Afrika oder irgendwie Leute, die übel dran sind in Sachsen oder wo irgendwas Schlimmes passiert ist mit, keine Ahnung, mit Wölfen in der Heide. So, das finde ich spannend und das ist auch cool, dass das Leute von sich aus posten, die da irgendwas raushauen und so. Und dann kommt daneben irgendwas von, keine Ahnung, irgendjemand, der seine Zehennägel in der Farbe des brasilianischen Regenwalds angemalt hat und da irgendein komischen Satz. Und das nervt. Weißt du, dieses Marginalisieren, dieses Nebeneinanderstellen.
Ja, wir sprechen dann ja von Gewichtung, ne?
Von Sachen, die cool und wichtig sind und die nice to know und good to have und die irgendwie das Leben voller machen. Und dann wird das neben Schrott gestellt. Mhm. Neben Wackelpudding, der Furzgeräusche macht und sowas. Und denkst immer, Leute, sterbt doch einfach. Die das einstellen irgendwie. Kriegt doch irgendwie was am Fuß und dann fällt der ab oder die Hand oder so, dann kannst du es nicht mehr eingeben. Geh doch einfach weg. So, das nervt mich persönlich kolossal.
Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich meine Fußnägel in den Farben des Regenwaldes lackieren könnte. Ich bin da nicht besonders begabt in dem Bereich. Wenn ich es hinkriegte, würde ich es vielleicht auch
posten. Man weiß es nicht, ja.
Keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist das für die Person das Größte. Also es hat schon einfach seine Legitimation. Da habe ich auch echt nichts gegen. Aber es muss schon auch so sein, dass das eine Gewichtung stattfindet. Und
ich wünschte, es gibt einen Schalter, weißt du? Schrott und wichtig. Irgendwie so, dass man das irgendwie, dass man den Feed so ausblendet. Das wäre cool.
Ja, also ich glaube, das gibt es schon. Und diese Klassifikation auf dieser Algorithmusbasis geht ja auch immer mehr in die Richtung, dass man irgendwie nur noch in eine Richtung bespielt wird. Da weiß ich aber manchmal auch nicht, ob das so besonders toll ist. Auf einmal werde ich nur noch mit politischen Inhalten oder nur noch mit geschichtlichen Inhalten oder wie auch immer bespielt. Aber das erweitert ja auch nicht meine Perspektive so unbedingt, ne? Ja. Manchmal ist es vielleicht auch gut zu wissen, dass es andere Menschen gibt, denen die Farbe ihrer Zehennägel echt sau wichtig ist.
Ja, kann schon sein. Dann kommt nachher nur noch Helmut Pfleger, Schach in Schwarz-Weiß.
What?
Kennst du nicht mehr? Nee. ARD oder ZDF, von ganz früher, als ich klein war, gab es Schach in Schwarz-Weiß. Im Fernsehen allerdings, nicht auf Social Media.
Na gut, das klingt super spannend.
Ja, man weiß es nicht. Also da gibt es schon noch Sachen, die irgendwie cool sind. Und ich sehe schon, wir laufen wieder in ein Zeitkontingent, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir es erreichen werden. Aber wir sind wieder ganz gut dabei. Ich würde mal sagen, wir lassen es hier bewenden. Also wir könnten bestimmt noch unfassbar lange weiter über Social Media sprechen.
Ja, können wir auch noch machen. Klar.
Gerade weiter.
Nächste Folge, übernächste Folge.
Ja, ich bin da gerade dabei am Recherchieren übers Darknet. Soweit eine Ankündigung für einen weiteren Podcast, der folgt. Ich weiß nicht, ob es nächste oder übernächste Folge sind, werden wir noch sehen. Kommt darauf an, wie schnell ich das alles so beieinander kriege. Ich würde gerne mal ein bisschen darüber aufklären, was das Darknet so macht und was das so kann und was man da lieber nicht machen sollte. Ne? Aber das hat zum Teil eben auch mit den anderen Teilen des Webs zu tun und so. Naja, da komme ich dann mit um die Ecke, wenn es soweit ist. Für mich ist es jetzt so, wenn du nichts dagegen hast, also noch was zu Social Media noch. Was,
nö, alles gut.
Erstmal, ne? Zu sagen, das Ende unserer 5. Folge anzukündigen von Gänse und Milch mit Dieter und
Jasmin.
Und schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald.
Ciao.